Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle an diesem Sonntagmorgen sehr herzlich hier in unserer Kirche. Ich weise Sie hin auf jenes Wort: Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, als allein der Name Christus. Wir beten im Wechsel den 100. Psalm. Psalm 100. Jauchze dem Herrn alle Welt. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken. Danket ihm, lobet seinen Namen. Und seine Gnade währet ewig. Der du gekommen bist aus dem Licht in die Nacht, aus der Herrlichkeit in das Elend, wir loben und preisen dich. Wir danken dir, dass du Anteil nimmst an unserem Leben, an allem, was es in sich birgt, auch an Dunkelheiten und Schrecken. Wir bitten dich, lass auch in diesem Gottesdienst deine Herrlichkeit aufleuchten, damit unsere Angst der Hoffnung weicht, so wie die Nacht dem Morgen. Amen.
Amen.
Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Und nun singen wir. Und nun lassen Sie uns, was noch nie in dieser Kirche war, mit dem Klang des Zimbelsternes unseren Text hören. Und zwar ist das im 1. Korintherbrief und dort im 2. Kapitel schreibt der Apostel Paulus an seine Gemeinde in Korinth. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus schreibt also nicht: Als ich zu euch kam, hielt ich es für richtig, die Hochschule zu besuchen. Dort debattieren die glänzendsten Rhetoriker und machen im Wettstreit den Besten unter sich aus. Schließlich bin ich kein galiläischer Hinterwäldler, der nur stottern kann, sondern ein römischer Rechtsgelehrter, der bei Professor Gamaliel die brillante Rede studiert hat. Auch auf diesem Parkett kenne ich mich aus, mit hohen Worten, mit brillanter Rede, mit gedrechselten Worten und Sätzen weiß ich sie alle zu überzeugen. So schreibt Paulus nicht. Und er schreibt auch nicht: Als ich zu euch kam, hielt ich es für richtig, eine Lehrhalle zu besuchen. Dort debattieren die klügsten Weisheitslehrer und führen ihre tiefsten Geheimnisse ein. Schließlich bin ich kein zwielichtiger Wunderheiler, der mit dem Leibhaftigen im Bunde steht, sondern göttlicher Geheimnisträger, der vor Damaskus diesem Herrn begegnet ist. Auch mit dieser Elite weiß ich umzugehen, mit weisen Worten, mit gnostischem Denken, mit tiefen Mysterien weiß ich sie auf die Höhe der Erkenntnis zu führen. So schreibt Paulus nicht. Er schreibt auch nicht: Als ich zu euch kam, hielt ich es für wichtig, den Aphrodite-Tempel zu reinigen. Dort erwarten 1000 Tempeldirnen ihre Besucher und machen diese Stadt zum griechischen Sodom. Schließlich bin ich nicht die Unschuld vom Lande, die naiv durch die Säulenhallen streift, sondern ein kirchlicher Saubermann, der wie sein Meister hier den Tempel zu reinigen hat und für Sitte und Ordnung zu sorgen hat. Dieses sprichwörtlich korinthisch Leben ist eine Schande für den ganzen Peloponnes. Mit scharfen Worten, mit geflochtener Geißel, mit heiligem Eifer sind sie alle auszutreiben. So schreibt Paulus nicht. Und er schreibt auch nicht, als ich zu euch kam, hielt ich es für richtig, die Slums in der Hafenstraße kennenzulernen. Dort leben sie doch, die Ärmsten der Armen, und nagen neben den Bonzenvillen am Hungertuch. Schließlich bin ich kein satter Etablierter, der diese Leute übersieht, sondern ein armer Wandervogel, der von Ort zu Ort zieht. Einer muss doch den Mund aufmachen und die Initiative ergreifen. Mit harten Worten, mit gezielten Aktionen, mit lauten Demonstrationen muss die Ungerechtigkeit bekämpft werden. Aber Paulus schreibt so nicht. In seinem Brief liest es anders. Dort heißt es, als ich zu euch kam, hielt ich es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein den Namen Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und wenn wir sagen, ja, weißt du denn nicht, wie wichtig das Debattieren für die Wahrheit ist? Dann antwortet er, ich hielt es für wichtig, nichts zu wissen, als den Namen Jesus Christus. Und wenn wir klagen, ja, weißt du denn nicht, wie wichtig dieses Diskutieren für die Weisheit ist? Dann antwortet er, ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als den Namen Jesus Christus. Und wenn wir sagen, ja, weißt du denn nicht, wie wichtig die Aktionen und Demonstrationen für die Gerechtigkeit in der Welt ist, dann bleibt er bei der Proklamation. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein der Name Jesus Christus. Er sagt es nicht im Brusto und der Überzeugung, er sagt es mit Furcht und Schrecken und großem Zittern, aber in der Gewissheit, dass für die Wahrheit in der Welt, dass für die Weisheit in der Welt, dass für die Gerechtigkeit in der Welt, ja, dass für unsere ganze Seligkeit nur ein einziger Name von ausschließlicher Bedeutung ist, nämlich Jesus Christus, der Gekreuzigte. Warum? Von vielen Gründen nennt er hier nur drei. Erstens, sein ist das Reich. Paulus war arm. Bei seiner Ankunft in Korinth stand kein Hotelzimmer bereit. Die Leute ließen ihn buchstäblich im Regen stehen. Draußen vor der Tür, das war sein Platz. Gott sei Dank fand sich ein Eckchen bei einem jüdischen Flüchtlingsehepaar. Als er dann zur Synagoge ging, bekam er neue Schwierigkeiten. Die Predigt vom Kreuz war nicht nach dem Geschmack der Leute. Ohrenschmaus ist in der Kirche gefragt, nicht Gewissensbisse. Dann stand er wieder auf die Straße. Schließlich schleppten sie ihn vor den Statthalter. Gallio sollte kurzen Prozess mit diesem Unruhestifter machen. Weg mit ihm, so schrien sie mit einer Stimme. Paulus war arm. So arm wie sein Meister. Bei Jesu Ankunft in der Welt stand keine Hotelsuite bereit. Sie ließen ihn doch im Regen stehen. Draußen vor der Tür, das war sein Platz. Gott sei Dank fand sich noch ein Stall in einer erbärmlichen Absteige. Als er dann in die Synagoge kam, da blies ihm ein starker Gegenwind ins Gesicht. Die Predigt von Glaube und Umkehr war nicht nach dem Geschmack der Leute. Wer nicht nach dem Mund der Leute redet, der soll gefälligst den Mund halten. Jesus hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Schließlich schleppten sie vor ihn vor den Statthalter. Pilatus sollte kurzen Prozess mit diesem Unruhegeist machen. Kurzen Prozess, kreuzige ihn, schrien sie. Jesus war arm, bettelarm. Aber in dieser Gestalt der Armut, der Reiche in Person. Gott hat ihn mit allen Schätzen des Himmels ausgerüstet. Gott hat ihm alles gegeben, was er hatte. Nichts war seinen Händen entnommen, auch wenn er in diesem Gewand des Bettlers daherkam. Alle Herrscher dieser Welt sind arme Waisenknaben diesem Herr des Himmelreiches gegenüber. Gewiss ist das mit unserem klugen Geist nicht zu packen. Wen aber der Heilige Geist packt, und darum kann man bitten, wen der Heilige Geist packt, der wird alle anderen Namen wegpacken und nur bei diesem Namen zupacken. So wie Paulus, der in all seiner Armut reich ausgestattet wurde. Freunde, da mag man im Regen stehen, weil die eigenen einem die Tür vor der Nase zugeschlagen haben. Er sorgt für die trockenen Füße. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Da mag einem der Wind ins Gesicht blasen, weil man eine Lippe für diesen Herrn riskiert hat. Er sorgt für den richtigen Schutz. Gott ist doch Sonne und Schild. Da mag man in tiefe Nacht gehüllt sein, weil man in Leid und Kummer gestürzt wurde. Er sorgt für den einzigen Trost, siehe. Um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Da mag man vor dem letzten Gericht Schrecken haben, weil man Schuld auf Schuld gehäuft hat. Er sorgt für den richtigen Rechtsanwalt. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben, auferstanden ist, zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Deshalb will Paulus nur von diesem einen Namen wissen, nämlich Jesus Christus, der Gekreuzigte. Sein ist das Reich. Und das andere. Sein ist die Kraft. Paulus war schwach. Bei seiner Ankunft in Korinth konnte er nicht den starken Mann spielen. Niemand war beeindruckt von seinen Muskeln. Schwach wie ein Kind, das war sein Los. Immer mehr machten ihm körperliche Nöte zu schaffen. Der Pfahl im Fleisch, wie er es nannte, brannte heiß. Die Fäuste des Satans, wie er sie nannte, die trafen hart. Die Schmerzen im Kopf oder Rücken, wir wissen es nicht genau, nahmen immer mehr zu. Stellen Sie vor, Paulus faltete die Hände und er sagte und betete: warum bin ich so gehemmt? Herr, heile mich. Und Gott hat ihn nicht geheilt. Paulus ging auf die Knie und sagte: Herr, warum bin ich so blockiert? Herr, kräftige mich. Und Gott hat ihn nicht gekräftigt. Und Paulus rang noch einmal mit seinem Gott ein drittes Mal: Herr, warum bin ich ein Behinderter? Mach du mich gesund. Und Gott hat ihn nicht gesund gemacht. Er wurde so elend und krank, dass er schließlich nach Thessalonik schreiben musste: zweimal wollte ich kommen, aber der Satan hat es verhindert. Paulus war schwach, so schwach wie sein Meister. Bei Jesu Ankunft in der Welt, da konnte er nicht den starken Mann spielen. Niemand war beeindruckt von den Muskelspielen Jesu. Schwach wie ein Kind, so war er. Und dann nahmen die menschlichen Nöte immer mehr zu. Müdigkeit machten ihm zu schaffen. Zerschlagenheit nagte an ihm. Erschöpfung ließ ihn auf offener Straße zusammenbrechen. In der Frühe bat er um Kraft, in der Wüste bat er um Stärkung. In Gethsemane rang er mit seinem Vater: Vater, wenn du willst, so gib, dass dieser Kelch von mir genommen werde. Und dieser Kelch ist nicht von ihm genommen worden. Ausgebrannt und ausgelaugt hing er am Kreuz. Jesaja schrieb, er war voller Schmerz und Krankheit. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Doch Jesus war schwach, ganz schwach sogar, aber in dieser Gestalt der Schwachheit die Stärke in Person. Gott hat ihn mit so viel Kraft ausgerüstet, dass alle anderen Mächte kapitulieren mussten. Nun gibt es keine Kraft und keine Macht mehr, weder im Himmel, bei den Sternen noch hier auf Erden, die dieser Jesuskraft gefährlich werden könnte. Gewiss ist das wieder mit unserem klugen Verstand nicht zu fassen. Wen aber der Heilige Geist erfasst, der wird bei diesem Jesus, bei dieser ausgestreckten Hand Gottes zufassen. So wie Paulus, der in all seiner Schwachheit dies erfuhr: meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Kaputten lebendig. Meine Kraft kommt erst in den Zerbrochenen voll zum Zuge. Quer durch die Geschichte hindurch hat Gott seine Taten
mit denen getan, die körperlich ein Wrack waren. Ein Martin Luther. Mit 44 Jahren körperlich ein Wrack. Und ganz Deutschland wachte auf. Heinrich Wiechern. Mit 35 Jahren körperlich schwer angeschlagen. Und eine junge Generation entdeckte die Diakonie. Ein Ludwig Hofacker. Mit 29 Jahren fix und fertig. Und mit 30 Jahren tot. Und ein Segensstrom geht bis heute durch unser Land. Es darf sich keiner abgeschrieben vorkommen, wenn er mit einer Krankheit belastet ist. Es darf sich keiner weggeschoben vorkommen, wenn er aus Schwachheit seine Arbeit nicht mehr bewältigen kann. Es darf sich keiner zurückgesetzt vorkommen, wenn ihm körperliche und seelische Nöte zu schaffen machen. Gerade den Kranken unter uns, den Kaputten und Schwachen unter uns, gilt ganz persönlich diese mit Blut versiegelte Verheißung: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Deshalb will Paulus nur von diesem Namen wissen: Jesus Christus, der Gekreuzigte. Sein ist die Kraft. Und auch das Dritte: Sein ist die Herrlichkeit. Paulus war am Ende. Bei seiner Ankunft in Korinth ging die Leidensgeschichte erst richtig los. Sie ließen ihn gar nicht zum Zuge kommen. Viele Notizen in seinem Brief lassen auf Sturm schließen, der ihm arg zusetzte. Schließlich befand er sich in höchster Todesnot. Paulus war am Ende, so am Ende wie sein Meister. Bei Jesu Ankunft in der Welt ging die Passionsgeschichte sofort los. Nur durch Flucht konnte er sein Leben retten. Auch später konnte er sich nicht richtig entfalten. Viele Notizen in den Evangelien, die zeigen den Sturm, der sich im Lande erhob. Und schließlich hing er in höchster Todesnot und schrie: Mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Jesus war am Ende, ganz am Ende. Aber in diesem Gestalt, in diesem Körper der Schwachheit, die Herrlichkeit in Person. Ganz bestimmt die Herrlichkeit in Person. Gott hat ihn nicht im Tode gelassen. Er hat ihn herausgerissen, zu seiner Rechten gesetzt, bis zur Wiederkunft in Herrlichkeit. Gewiss ist das noch einmal nicht mit unserem Verstand zu fassen. Wen aber der Heilige Geist erfasst, der wird bei diesem Jesus zufassen. So wie Paulus, der noch in seiner Schwachheit die Herrlichkeit des Herrn rühmen konnte und sagte: Wenn wir jetzt leiden, dann werden wir mit in die Herrlichkeit erhoben werden. Liebe Freunde, wer von uns eigentlich leidet nicht an der Gebrechlichkeit? Keiner von uns ist so stabil gebaut, dass die Jahre ohne Risse und Sprünge an seinem Leben vorübergehen. Unser noch so stolzes Lebenshaus ist nur eine Hütte auf Zeit, eine Baustelle auf Abbruch. Wer von uns leidet nicht an der Vergänglichkeit? Alles, was wir so gerne festhalten wollen. Unser Glück, unsere Jahre, unsere Familie, unsere Kinder, all das zerrinnt uns doch wie Sand in den Händen. Panterei, alles fließt, alles. Wer von uns leidet denn nicht an der Sterblichkeit? Allernächste, Bekannte, Freunde werden zu Grabe getragen. Und auch uns bringt jede Stunde diesem bitteren Ende näher. Aber hören wir es doch. Gebrechlichkeit, Vergänglichkeit, Sterblichkeit ist nicht das Letzte. Herrlichkeit, des Herrn Gleichheit ist denen verheißen, die ihn Herr sein lassen. Es stimmt schon, was jener Christ auf die Todesanzeige schreiben ließ: Heimkehr zum Fest, Freunde, darum geht's. Heimkehr zum Fest. Und deshalb will dieser Paulus nichts anderes wissen als nur dieser Name: Jesus Christus, der Gekreuzigte. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jesus Christus, König und Herr. Sein ist das Reich, die Kraft, die Ehre. Gilt kein anderer Name, heut und ewig. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander.
Die Gemeinde in unsere Mitte werden hier Kinder gebracht, damit sie unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn Jesus getauft werden. Wir tun es nach dem Befehl, mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch unsere Kinder haben Teil an seinem Reich. Lasse die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Und Christus spricht, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verloren sein. Und darum betet, liebe Eltern und Paten, dass eure Kinder zu eigenem Glauben kommen mögen und sich ihrer Taufe freuen mögen. Ihr seid verpflichtet, sie zu Christus und seinem Wort zu weisen. Tretet nun mit euren Kindern vor den Taufstein.
Gut, Valentin, sei zufrieden.
Valentin, du bist gut eingestellt, gell?
Das ist richtig.
Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes, wollt ihr, dass diese Kinder auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes, des Heiligen Geistes getauft werden? So antwortet, ja, ich will.
Ja, ja, ich will.
Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass diese Kinder als Glieder der Gemeinde Jesu erzogen werden? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. So lasst uns die Taufe vollziehen. Thomas Manuel Mack, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Valentin Christian Wölm, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Und nun wollen wir miteinander beten und dazu aufstehen. Sieh doch los. Treuer Gott und Vater, wir sehen deine Liebe in diesen Kindern, die du geschenkt hast. Wir danken dir, dass du deine Hand auf sie gelegt und sie gesegnet hast. Du willst sie zu Gliedern deiner Gemeinde machen, halte deine Hand über sie und lass keine böse Macht sie von dir reißen. Wir befehlen dir, Eltern und Paten, lass sie den Zugang zum Herzen ihrer Kinder finden. Hilf ihnen, sie frühe zu dir zu führen. Vater, es gibt niemand, dem wir sie und uns anvertrauen könnten. Du bist der Herr dieser Welt und wir bitten dich um Frieden, wo gekämpft und geschossen wird. Du bist der Herr unseres Volkes und wir bitten dich für die, die Verantwortung in Politik und Öffentlichkeit tragen. Du bist der Herr unserer Gemeinde und wir bitten dich, dass du dein Volk sammelst und rufst. Und du bist der Herr unserer Familien und wir bitten dich, dass du sie zu Städten deines Segen machest. Du bist auch der Herr unserer einsamen, hilflosen, Kranken. Und wir bitten dich, sei du ihr Trost und ihre Hilfe. Geh du mit uns heim in die Arbeitswoche, in die Prüfungen, Examen und Belastungen. Ohne dich sind wir nichts. Dein Name sei gelobt. Amen. Vater, unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich habe Sie vor Weihnachten um ein Opfer für die Hungersnot in Rumänien gebeten. Über 15.000 Mark wurden bei diesem Gottesdienst zusammengelegt. In der Zwischenzeit sind unsere 4 Mitarbeiter, die wir mit dem Geld losgeschickt haben, gesund aus Rumänien zurückgekehrt. Sie konnten den Betrag in Lebensmittel umsetzen und Geschwistern in Not zukommen lassen. Wir danken Ihnen für die Gaben und danken unserem Gott, der Gelingen gegeben hat, zu dieser nicht leichten Reise. Unterstützt wurden wir bei diesem Unternehmen vom Missionsbund Licht im Osten, die dort Beziehungen haben. Wir möchten heute mit unserem Opfer Licht im Osten unterstützen. Herzlichen Dank für Ihr Geben. Heute Abend um 18.30 Uhr ist der Abschlussgottesdienst unserer Allianzgebetswoche in Stuttgart, und zwar drüben im CVJM-Haus in der Büchsenstraße. Die Predigt hält Rektor Dr. Gerhard Meyer vom Bengelhaus in Tübingen. Wir möchten zu diesem Abschlussgottesdienst um 18:30 Uhr heute Abend herzlich einladen. Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr Kurzgottesdienste. Am Dienstag um 20 Uhr im Gemeindehaus die Stunde des Gebetes. Und nach dem Segen hören wir den 3. Satz des Konzertes F-Moll von Georg Philipp Telemann für Trompete und Orgel. Aber jetzt zuvor noch einmal einen ganz herzlichen Dank an den Chor des offenen Abends Stuttgarts unter der Leitung von Christoph Att. Sie singen uns jetzt noch einen Bachchoral. Hinein in diese neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.